Können Sie sich vorstellen, was unter uns ist? Ich meine, tief unter uns?
Wenn Sie wollen, werde ich bis in die tiefsten Bereiche vorstoßen.
Rundfunk. Wir gehen den Dingen auf den Grund. Mitschnitte von Vorträgen, Interviews und andere interessante Dinge. Eine Sendung der Politik- und Inforedaktion des Bermudafunk. Bermudafunk, das freie Radio Rhein-Neckar, ist zu hören auf der 89,6 in Mannheim und der 105,4 in Heidelberg.
Es ist interessant, wenn auch bei Weitem nicht vollständig.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Grundfunk am Samstag, den 24. März 2012. Grundfunk ist eine Sendung der Politik-Info-Redaktion auf Bermudafunk 89,6 und 105,4 MHz. In der heutigen Sendung hört ihr den Mitschnitt eines Vortrags von Christoph Ernst mit dem Titel »Krise, Protest und faule Griechen«, den er am 12. Januar auf Einladung der anarchistischen Gruppe Mannheim an der Uni Mannheim hielt. Christoph Ernst hat unter anderem politische Ökonomie studiert und arbeitet in unterschiedlichen Kontexten der politischen Bildung zu ökonomischen Themen. Los geht es mit einer Zusammenfassung der Entstehung der Finanzkrise im Jahr 2007 und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft bis hin zur Staatsschuldenkrise 2009. Die Staatsschuldenkrise Griechenlands ist das Thema des nächsten Teils. Der Teil widmet sich insbesondere der Widerlegung der Mehr von den sogenannten faulen Griechinnen, um den Blick zu lenken auf die ökonomischen Ursachen der Griechenlandkrise. Im nächsten Teil widmet sich Christoph Ernst den Krisenbewältigungsstrategien der EU. Abschließend betrachtet er die Reetablierung der neoliberalen Ideologie, die durch die Finanzkrise mit ihrem zentralen Mantra der Deregulierung der Märkte öffentlich in Frage stand. Der Vortrag von Christoph Ernst beginnt mit der Finanzkrise im Jahr 2007. Ich fasse hier ganz kurz die Entwicklungen, die zu dieser Finanzkrise geführt haben, zusammen. In den Jahren oder seit 2003 bis 2007 entwickelte sich eine sogenannte Immobilienblase in den USA. Das kam dadurch, dass die Immobilienpreise seit den 1990er Jahren dort beständig gestiegen sind. In der Erwartung, dass das einfach immer so weitergeht, wurden ab den 2000er Jahren verstärkt sehr teure Immobilienkredite vergeben, weil man eben davon ausging, dass die Immobilienpreise immer weiter steigen werden. Ja, als es dann eben nicht so war, dass die Preise immer weiter gestiegen sind, brach dieses System zusammen. Die Immobilienkredite waren beim Zusammenbruch bereits in sehr komplizierten, aber als sicher geltenden Wertpapieren gebündelt und auf der ganzen Welt verkauft worden. Dadurch waren nicht nur amerikanische Banken vom Platzen der Immobilienblase betroffen, sondern auch Banken rund um den Globus.
Bankenpleiten rund um die Welt, insbesondere in den USA, und viele Banken, die an den Rand der Pleite kamen und dadurch das gesamte Finanzsystem rund um die Welt in Aufruhr brachten. weil die Banken massiven Einfluss auch auf die sogenannte Realwirtschaft haben, also auf produzierendes Gewerbe, Dienstleistungen etc., führte das zu einem massiven Wirtschaftseinbruch. Zum ersten Mal seit 80 Jahren, auf jeden Fall zum ersten Mal seit 1945, gibt es global, auf die globale Wirtschaft bezogen, eine Rezession. Das heißt, es werden weniger Werte produziert als im Jahr zuvor. Besonders eindrücklich sieht man das am Welthandel, der so ein bisschen ein Indikator dafür sein kann. Wir sehen hier auf der Statistik, dass das ist ein Indexwert, der mit 1929 beginnt. Ab 1945 steigt er relativ, der Welthandel, jedes Jahr ziemlich beständig an. Es gibt da Knicks drin, kleinere, aber dann 2009 zum ersten Mal geht es hier richtig massiv nach unten. Das ist so ein Indikator für, wie radikal das war, was da eigentlich passiert ist. Seit der Weltwirtschaftskrise gab es sowas nicht. Es gibt also die erste globale Rezession seit 80 Jahren. Die Regierungen um die Welt reagieren relativ ähnlich. Die haben alle die Geschichte von 1929 folgende, von der letzten richtig großen Weltwirtschaftskrise im Kopf und von dem, was danach passiert ist. Massenarbeitslosigkeit, große Depression, lange grauenhafte Zustände in der Wirtschaft und das Erstarken von Bewegungen mit besseren oder schlechteren Ideen, wie man damit am besten umgeht. Deshalb reagieren die recht panisch und recht schnell alle mehr oder weniger mit drei Maßnahmen. Die erste Maßnahme ist die Bankenrettung. Die Banken werden gerettet als Kreditgeber der Nation, beziehungsweise insbesondere der Wirtschaft, sollen sie gerettet werden, damit sie ihre Funktion als Sparschwein der Nation und als Kreditgeber erhalten können. Da fließen ungefähr 1.500 Milliarden Euro hinein. Das ist nicht weg, das Geld, jedenfalls nicht alles. Das waren viele Absicherungen, aber ein guter Teil ist auch weg. Das ist im Moment noch nicht so genau absehbar. Das war die erste Maßnahme. Die zweite Maßnahme waren Konjunkturprogramme. Es wurde massiv in die Weltwirtschaft investiert, in verschiedenen Ländern. In Deutschland war es die berühmte Abwrackprämie, um zu verhindern, dass in der Zeit, wo die Banken in dem, was dann Kreditklemme genannt wurde, kein Geld ausgeben, alle Leute erstmal, ich gebe jetzt nichts aus, wer weiß, ob ich bald arbeitslos bin, um zu verhindern, dass da die Wirtschaft total ins Stocken gerät, wurden riesige Investitionsprogramme beschlossen. In Deutschland war das eben die berühmte Abwrackprämie, macht ökologisch überhaupt keinen Sinn, macht wirtschaftlich im Autoproduktionsstandort Deutschland durchaus etwas Sinn. Die dritte Maßnahme war die Zinssenkung. Die Privatbanken leihen sich, können sich bei den Zentralbanken, also den der zentralen Staatsbank jeweils, Geld leihen und darüber, wie teuer sie sich das leihen müssen, beziehungsweise wie billig sie sich das leihen können, kann der Staat ein Stück weit beeinflussen, wie die Wirtschaft läuft, ob sie eher warm läuft oder ob sie eher ein bisschen abbremst. Da gibt es jede Menge Ups und Downs und Für und Wider. In den USA arbeitet die Regierung traditionell sehr gerne damit, die Zinsen zu senken, wenn es eine Krise gibt. Das führt zu anderen Problemen und war an der Immobilienkrise selbst durchaus auch beteiligt, dass jede Menge billiges Geld da war, wo die Frage war, wo investieren wir das denn hin, zum Beispiel in Hauskredite. Trotzdem wurde das als das kleinere Übel angesehen. Von 4,75%, also der Idee, dass, wenn sich eine amerikanische Bank $100 leiht, sie im nächsten Jahr mindestens, sagen wir, $104,76 gemacht haben muss, um einen Gewinn rauszuziehen, wurde es gesenkt. Im Moment ist es, glaube ich, bei 0,13%. Geld gibt es von der Staatsbank im Moment in der USA de facto umsonst. Das ist natürlich sehr verlockend, um das dann auszugeben, weil man ein nur sehr wenig profitables Unternehmen überhaupt braucht, dass es schafft, aus $100 im nächsten Jahr $100,13 zu machen. Das gilt aber leider eben nicht nur für die Unternehmen, sondern genauso für alle anderen Sachen, die man mit Geld machen kann. Zum Beispiel in Nahrungsmittel, sie zu investieren, um damit zu spekulieren. In Europa ist man traditionell ein bisschen konservativer, auch da wurde es aber deutlich gesenkt, von 4% auf 1% ist die Zinsrate im Moment. Das waren die drei großen Reaktion, die drei großen Maßnahmen. Das rettet den Finanzsektor ein gutes Stück, sorgt dafür, dass der ganz große Knall verhindert werden kann, beziehungsweise ganz schnell, nachdem Lehman Brothers 2008 zusammenbricht, dass ganz schnell wieder die Scherben aufgekehrt werden. Und es sorgt auch dafür, dass wir nicht total in die Depression rutschen. Trotzdem ist aber die Krise damit längst nicht vorbei, auch wenn es viele gehofft haben, sondern sonst wären wir heute wahrscheinlich nicht hier oder der Raum wäre sehr viel leerer. Die Krise fängt für einige Länder erst richtig an. Einmal sieht man das am Wirtschaftswachstum. Das sind Statistiken hier vom IWF, dem Internationalen Währungsfonds. Zunächst mal sehen wir hier, wie es 2009 massiv nach unten geht. Es gibt ein massives, eine Wirtschaftsschrumpfung. Dann geht es aber auch durch die Bankenrettung, insbesondere durch die Konjunkturprogramme und andere Effekte wieder sehr massiv nach oben. Ganz besonders ausgeprägt in Deutschland. Das ist natürlich überall so. Ich habe hier einige ausgewählt, damit man so einen breiten Trend sieht. Die Bundesregierung, weil Deutschland besonders gut bei dieser Entwicklung weggekommen ist, hat es sehr, sagen wir mal freundlich, optimistisch genutzt Anfang des Jahres. Aufschwung ist vorbei. Krise ist vorbei, der Aufschwung kommt. Die Idee dahinter war, dass es einfach ein kurzer, auf Englisch kann man sagen, ein kurzer Dip ist, einmal kurz eintauchen, dass es ungefähr so aussieht. Das war die grobe Idee. Man geht einmal, wir sind in die Krise gefallen, zack, runter, zack, wieder rauf, weil wir jetzt schnell richtig reagiert haben und dann geht es so einigermaßen da oben wieder weiter. Dann in der Tat wäre jetzt der Raum wahrscheinlich recht leer. Die Realität sah dann Mitte 2011, wie man gesehen hat, anders aus. Da ging das Wirtschaftswachstum, also das, was hier nach schon auch 2011 sind Prognosen, weil das noch nicht lange genug her ist, wie die Wirtschaftsentwicklung war. Aber der Trend, der sich gerade abzeichnet, ist, dass 2012 die meisten Industriestaaten eher in eine Rezession oder an eine Rezession heranfallen. Gerade heute kam raus, dass vorläufige Zahlen besagen, dass im letzten Quartal die Wirtschaftsleistung, im letzten Jahr, in den letzten drei Monaten, die Wirtschaftsleistung bereits gesunken ist. Wenn wir jetzt nochmal drei Monate haben, wo die Wirtschaftsleistung sinkt, zwei Quartale hintereinander, spricht man offiziell von einer Rezession. Das heißt noch nicht, dass man das im Arbeitsmarkt notwendigerweise merkt, aber mit diesem Wirtschaftsbericht von der Bundesregierung hat es dann überhaupt nichts mehr zu tun. Wie geht es dann weiter? Also klassisch reden Wirtschaftswissenschaftler davon, da haben sie auch ziemlich viele haben am Anfang der Krise bereits davor gewarnt, dass es ein Double Dip gibt. Also hier so ein etwas schräges G ist das. Ein doppeltes Eintauchen der Wirtschaft. Es gibt eine Krise, es wird ganz viel Geld. Ich glaube, Lawrence Summers, wichtiger Finanzpolitiker in den USA, hat gesagt, in der Krise muss man Geld von Hubschraubern abwerfen, um irgendwie krampfhaft zu versuchen, die Wirtschaft wieder ins Rollen zu bringen. Ein Effekt davon ist, dass es dann wieder noch hochgeht. Wenn dieses Geld dann aber die Hubschrauber nicht mehr da sind, dann ist das Geld auch irgendwann wieder weg und dann geht es nach unten. Das haben eine Menge Wirtschaftswissenschaftler schon erwartet. Die Hoffnung wäre, dass es dann aber wirklich ein Double Dip ist und dann wieder nach oben geht. Das ist das, worauf im Moment auch die Bundesregierung hoffen würde und dass dieser Dip, der zweite, dass es nicht so tief ist. Es ist aber im Moment unklar. Das wäre der schlechteste Fall. Das wäre praktisch eine Depression. Es bleibt lange ungefähr auf Null. Oder was möglich wäre, wäre einige Jahre Rezessionsgewinn nach oben. Das ist reine Spekulation, das sind nur verschiedene Szenarien. Und insbesondere, also schon dieses Szenario, was mir das günstigste wäre, hätte vor einem Jahr nur von den wenigsten Wirtschaftswissenschaftlern vorausgesagt werden können. Die Wirtschaftsleistung der Länder sinkt. Also, das interessiert mich jetzt erstmal eigentlich überhaupt nicht. Vorher hat jemand, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt, die Frage ist, wie es für die Menschen steht. Diese Zahlen sind ja erstmal nur Zahlen. Wie es den Menschen geht, sieht man eher an dieser Statistik. Arbeitslosigkeit, das betrifft Menschen ganz direkt. Wir sehen überall, zunächst mal 2008, geht die Arbeitslosigkeit nach oben. Denkt euch Deutschland da mal kurz weg. Deutschland ist ein absoluter Sonderfall. Am radikalsten ist hier in Spanien, hat sich die Arbeitslosigkeit fast verdreifacht. Menschen in meiner Generation, ich bin 30, sind da zu 50% arbeitslos. Wenn man die abrechnet, die in irgendwelchen Maßnahmen drinstecken, gerade eh nicht suchen oder eine befristete Stelle haben, dann ist das praktisch die Generation Arbeitslosigkeit. In den USA sieht es relativ milder aus, da hat sie sich zwar auch fast verdoppelt, die Arbeitslosigkeit. In den USA müssen aber im Moment Millionen Menschen von Lebensmittelmarken leben, weil bekanntlicherweise das Sozialsystem da sehr viel schwächer ausgeprägt ist. Auch das ist für die USA, sind 10% Arbeitslosigkeit auf Dauer nicht tragbar, weil dafür zu wenig Auffangnetze da sind. Das ist radikal, was da passiert. Griechenland, dazu kommen wir gleich noch, da kommt dieser Effekt noch etwas verzögert an, da geht es aber auch immer weiter nach oben. Zu dem Sonderfall Deutschland kommen wir später noch. Aber hier sehen wir erstmal, wir sind weit davon entfernt, die Krise überwunden zu haben. Und das war auch vor einem Dreivierteljahr, als in Deutschland noch anders geredet wurde, in den meisten Staaten der Welt zu. In Deutschland gibt es immer diesen etwas verzerrten Blick, weil hier gegen den Trend einen gewissen Boom liegt. Ein Grund dafür, dass insbesondere Griechenland dann verzögert so massiv nach oben geht, deshalb ist das ja, denke ich, ein Grund, warum viele hier sind, ist die Staatsverschuldung, die heute ein besonderes Thema sein soll. Hier sehen wir jetzt wirklich einen einheitlichen Trend. Bei allen Staaten geht die Staatsverschuldung massiv nach oben. Warum? Die Rettungsmaßnahmen für Banken und Konjunkturprogramme waren wahnsinnig teuer, schlicht und ergreifend. Und gleichzeitig wurde nicht nur wahnsinnig viel Geld ausgegeben, sondern in der Krise zahlen viel weniger Leute Steuern oder die Unternehmen zahlen viel weniger Steuern, die Menschen zahlen weniger Steuern und gleichzeitig musst du zusätzlich zu den Programmen ja auch noch Arbeitslose versorgen, mehr oder weniger, je nach Land, aber auch dieses ist sehr teuer. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, die Banken sind ab 2009 wahnsinnig panisch, dass sie noch mehr Geld verlieren. Gleichzeitig gibt es nicht wenige findige Leute. Auf dem Finanzmarkt kann man grundsätzlich immer Geld verdienen. Es ist nie so, dass keiner Geld verdienen kann. Und einige findige Leute fangen an, darauf zu setzen, erst einige und dann zunehmend mehr, dass Staaten im Bach hinuntergehen, spekulieren darauf, dass die den Bach hinuntergehen und schieben dadurch die Zinslast für diese Staaten massiv nach oben. Die müssen sich in regelmäßigen Turnussen alle paar Monate Geld besorgen auf den Märkten. Und je nachdem, wie die Stimmung ist, das ist vor allem anderen in solchen Paniksituationen eine absolute Stimmungsfrage. Wenn die Stimmung ist, Griechenland wird bald pleite gehen, dann ist es eine klassische, sich selbst bewahrende Voraussage, weil die Zinsen dann so weit nach oben gehen werden, dass sich das Land das dann kaum noch leisten kann. Das waren so die beiden Sachen, die dafür gesorgt haben, dass die Staatsverschuldung massiv nach oben gegangen ist. Zunächst aber vor allem die Rettungsmaßnahmen in Kombination mit Konjunkturprogrammen und die immer schwächer werdende Wirtschaftsleistung. Hier ist eine Europakarte. Also in der Schulklasse, das erspare ich mir jetzt, hätte ich gefragt, wie viele es denn sind, die pleite sind, beziehungsweise wie viele Staaten in den letzten 3 Jahren also Hilfe von EU, IWF oder anderen Geldgebern in Anspruch nehmen mussten, um vor dem Staatsbankrott gerettet zu werden. Das sind alle dient an X. Also auch einige, also Island haben einige, denke ich, noch im Kopf. Das waren mit die ersten, die den Bach runtergegangen sind. Irland, ebenso Griechenland. Lettland und Estland, das haben wir hier einfach nicht so auf der Platte. Die sind massiv reingerasselt. Ungarn ebenso. Über Ungarn war es das letzte halbe Jahr, das war nicht so in der Diskussion, kommt jetzt aber wieder. Da schien die Krise schon ein Stück weit auf dem Verbesserungsweg zu sein. Das ist jetzt wieder ein totales Problem. Wir sehen ja auch ganz schön, es frisst sich von den Rändern, von der Peripherie hinein. Bei Spanien und Italien sind 2 Fragezeichen. Die sind inzwischen, also ich habe den Vortrag zum letzten Mal im November oder vor dem Oktober gemacht, die sind seit der Zeit da, weil immer wieder unklar ist und sich die Wirtschaftsfeuilletons alle 2 Wochen neu überlegen, ob vielleicht doch die demnächst Hilfe in Anspruch nehmen müssen oder nicht, das ist noch unklar. Aber es ist radikal, es ist absolut radikal, was hier passiert. Das hatte so niemand eingerechnet. Warum ist das so? Und warum geht es Deutschland gleichzeitig sehr gut? Deutschland ist das Land, das inmitten dem mit einigen anderen, zum Beispiel Norwegen oder auch der Schweiz mit Abstrichen, recht gut in der Krise zurechtkommt. Und um davon eine Idee zu kriegen, sollten wir uns mal den Klassenbesten und den Klassenschlechtesten angucken. Wir sind in Deutschland, deshalb bin ich jetzt Deutschland mal als Klassenbesten. Vergleichen wir die nochmal direkt. Die Arbeitslosigkeit, die geht in Deutschland sogar nach unten. Die ist nach der Krise, in der Krise ging es ein bisschen nach oben, aber nach der Krise ist sie sogar unterhalb des Levels von vor der Krise. Das hat viel auch mit Schönrechnerei zu tun. Wer alles in Maßnahmen gesteckt ist, das kann ich in entwicklungspolitischer Bildungsarbeit, wenn ich es in Berufsschulen mache, sehr live sehen. Wer da alles Tischler ist und keine Ahnung hat von Holz. Das ist aber in anderen Ländern nicht unbedingt anders. Auch da wird sehr schön gerechnet. Diese Trends bilden schon eine Realität ab. Der Hintergrund von der radikalen Arbeitslosigkeit in Griechenland war die Verschuldung. 2009 im Oktober gesteht die neu gewählte griechische Regierung ein, dass Griechenlands Staatsdefizit nicht 6, sondern 12,5% betragen wird. Das haben, denke ich, viele noch im Kopf. Da wurde massiv gemauschelt und beschissen, insbesondere von der Vorgängerregierung. Das ist ein Schock für die europäische Wirtschaftswelt und ein Schock und eine Chance für viele in der Finanzwelt. Zudem zeichnet sich ab, dass Griechenlands öffentliche Schulden 2011 auf 150% oder mehr steigen werden. Dass hier also eine riesige Katastrophe auf dieses Land zukommt. Der Effekt daraufhin ist, dass an den Finanzmärkten einerseits ein Herdentrieb einsetzt, dass einfach Leute Panik kriegen und daran nicht mehr investieren wollen. Andererseits Leute darauf spekulieren, dass Griechenland pleite gehen wird. Bewusst versuchen, die Preise, die Zinsen nach oben zu treiben. Im Moment weiß ich gar nicht ganz genau, was die aktuellen Zinssätze wären für Griechenland. Die sind zwischendurch über 12% gewesen. Wenn Griechenland sich Geld leihen wollte auf dem Finanzmarkt, musste es 12 Euro im Jahr zahlen. Kein Land kann sich das auf Dauer leisten. In Deutschland, also das, was oft vergessen wird, so ein Teil von einem, wenn man sagt, nationalistischer Diskurs, was die Bild-Zeitung oft vergisst zu erwähnen, ist, dass die andere Seite desselben Phänomens ist, dass Deutschland zu radikal günstigen Konditionen gerade Geld kriegt, weil die viele Akteure auf den Finanzmärkten auf der Suche sind nach einer sicheren Bank, im übertragenen Sinne nach einem sicheren Ort, um Geld unterzubringen. Der letzte Höhepunkt, der meines Wissens neu ist seit 1945, ist, dass Banken Deutschland, gestern war es in der Zeitung oder vorgestern, Geld bezahlen, um denen Geld leihen zu können. Es gibt einen Negativzinssatz, ich glaube es sind 0,013%, ganz wenig. Trotzdem kriegt Deutschland Geld dafür, wenn es sich Geld in die Hand drücken lässt. Im Moment. Meines Wissens nach hat sich bisher kein brillanter Journalist, kein kritischer Bundestagsabgeordneter mal dazu herabgelassen, dann ausrechnen zu lassen, es wird ja immer wieder ausrechnen, was die Griechen uns kosten, ohne zu fragen, wer diese wir oder das uns denn ist, wie viel eigentlich Deutschland daran verdient, dass es im Moment manchmal 3% weniger zahlen muss an Zinsen als sonst. Das ist eine irrsinnige Summe. Der Effekt davon ist, dass Griechenland im Frühjahr 2010 vor der Staatspleite steht. Die EU einspringt zusammen mit dem IWF und der EZB, also Europäische Kommission, EZB und der IWF, um Griechenland zu retten. Warum ist Griechenland so nah an den Abgrund gekommen? Und für den Mainstream ist die Antwort da ziemlich klar. Das ist der Teil im Titel. Ich hoffe, alle haben die dicken Anführungsstriche zu den faulen Griechen gesehen. Angela Merkel stellt sich da ein bisschen an die Spitze der Bewegung und sagt, wir können nicht eine Währung haben und der eine kriegt ganz viel und der andere ganz wenig Urlaub. Das war nicht nur auf die Griechen gemünzt, sondern genauso auf die Südländer im Allgemeinen. Damit wurden ganz wunderbar Klischees bedient. Angela Merkel hat sich das natürlich nicht aus den Fingern gesogen, sondern war da sehr am Puls der Zeit, beziehungsweise am Puls des Springer Verlags. Diese Artikel, denke ich, sind den meisten, oder einige davon sind den meisten ein Begriff. Warum zahlen wir den Griechen ihre Luxusrenten? Oder eine der perfidesten Sachen, Bild gibt den Pleitegriechen die Drachmen zurück. Das ist ein junger Mann, etwa in meinem Alter, der diese Artikel produziert, der in Griechenland da rumgerannt ist, jetzt bei diesen spezifischen Artikeln und sich Drachmen besorgt hat und Leuten, die Angst haben, dass demnächst ihr Gehalt nicht mehr zum Leben reicht, die in die Hand drückt irgendwie und sagt, ob es nicht besser wäre, wenn sie Drachmen hätten. Und dann, als die darauf aggressiv reagieren, das versucht als Geschichte auszuschlachten über die bösen Griechen. Ein kleiner Nebensatz vielleicht dazu, der bis heute für mich wahnsinnig schwer auszuhalten ist, ist diese Kampagne, die ja die Bild-Zeitung gefahren hat, diese Hetzkampagne war Anlass dafür, diese Artikelserie mit einem renommierten Wirtschaftsjournalismuspreis auszuzeichnen. Diesen jungen Mann. Einer der Menschen, der darüber entschieden hat, der im Auswahlgremium saß, war der Chefredakteur des Handelsblattes. Also ein durchaus hochseriös angesehener Mensch. Mir ist vollkommen klar, was daran aufklärerischer Wirtschaftsjournalismus sein soll. Aber es ist vielleicht gut, das zu wissen, dass hier solche Sachen auch von sogenannten seriösen Wirtschaftsjournalisten anerkannt wurden. Dass das offensichtlich Aufklärung sein soll. Wer soll den Griechen noch glauben, zum Beispiel? Weil aber das so verbreitet ist, lohnt es sich, das einmal ein bisschen anzuschauen. Ob es denn wirklich so ist. Vorurteile halten sich im Kopf relativ fest. Es gab einige heldenhafte Stimmen der Vernunft, auch in der deutschen Presselandschaft. Der Spiegel, die Financial Times und das Handelsblatt lustigerweise auch selbst haben da mal sich die Statistiken dazu angeguckt, wie es denn ist. Das sind alles Durchschnittswerte. Die meisten dieser deutschen Werte entsprechen zumindest meiner Lebensrealität leider nicht. Ich bin dann immer eher auf der griechischen Seite. Urlaubsanspruch. Griechenland im Schnitt, immer Schnittwerte. 4 bis 5 Wochen, in Deutschland im Schnitt 6 Wochen. Wenn man die Urlaubstage durch gesetzliche Feiertage noch dazu zählt, sieht es noch anders aus. Arbeitsstunden, wieder Durchschnittswert, 42,3 in Griechenland, 35,7 in Deutschland. Rentenalter, hier stimmt es jetzt mal, die Griechen gehen 0,7 Jahre im Schnitt später in Rente. Das sind jetzt nicht die Sachen Rente mit 67, sondern die realen Rentenwerte, wann Leute im Schnitt in Deutschland wirklich in Rente gehen. Da ist Deutschland 0,7 Jahre später drin. Durch das, wie viel aber mehr gearbeitet wird und durch den Lohn, wird es wieder aufgefangen. Also das ist weit von dem Klischee, das da fabriziert wurde, entfernt. Das heißt nicht, dass die Sachen, die ja zum Teil gesagt werden, dass da Leute 3 extra Monatsgehälter kriegen, dass Beamten wahnsinnig viel Kohle kriegen und fast nicht arbeiten müssen, dass es nicht stimmt. Es gibt da, und dazu kommen wir gleich, massive Probleme. Aber daraus, aus solchen anekdotischen Einzelpunkten, wird in Bild-Zeitung und Co. eine Gesamtgesellschaftsanalyse gebastelt, die schlicht und ergreifend nicht stimmt. Und das wussten die Personen, die diese Sachen gedruckt haben. Beziehungsweise, wenn sie es nicht wussten, hätten sie es wissen müssen, beziehungsweise würde ich mich fragen, warum sie Wirtschaftsjournalisten sich nennen. 2 Gründe sollen wir uns angucken, warum Griechenland am Kleid ist. Weil es ist natürlich nicht so, das ist zum Beispiel ein Wunschtraum in einigen Linkkreisen, dass die Krise durch böse Menschen über Griechenland gebracht wurde. So ist es natürlich nicht. Es gibt da 2 Sachen, die wir uns anschauen sollten. Und die eine Seite ist die politische Seite. Vetternwirtschaft und Korruption ist ein massives Problem in Griechenland. Es wird wahnsinnig viel Geld in total seltsame Kanäle gelenkt. 2 Familien, 2 Großfamilien teilen unter sich seit Jahrzehnten die Regierung auf. Das ist vor allem eine formale Demokratie. Der alte Präsident Papandreou hatte einen Papa, der war Präsident, und einen Großpapa, der war Präsident. Da läuft es extrem quer zu. Jetzt habe ich mal eine Frage an die Leute, die hier von der Uni sind. Ich habe vorhin mitgekriegt, dass die Uni sehr gut im Fundraising ist. Das sieht man hier auch. Dass hier sehr edle Beamer zum Beispiel sind. Könnte mir jemand sagen, ob Siemens hier sponsert? Oder Daimler? Oder Mercedes-Benz? Oder möglicherweise Ferrostal? Na, das wäre jetzt eher vielleicht überraschend. Ich habe gehört, PricewaterhouseCoopers waren drin. Wenn zum Beispiel Siemens hier was drin hätte, dann könnte man hier eine Antwort finden, wo denn das ganze Geld hingeflossen ist, das in Griechenland jetzt fehlt, beziehungsweise ein Teil davon. Die Konzerne, die ich eben genannt habe, haben hunderte Millionen an Bestechungsgeldern in Griechenland gelassen, um Milliarden von Aufträgen zu kriegen. Siemens allein hat 100 Millionen Euro ausgegeben für Bestechung. Das sind gute Betriebswirtschaftler. Das heißt, die werden sich gut ausgerechnet haben, wie viel von dem Geld zurückfließen muss, damit es sich ökonomisch lohnt. Und damit hat man vielleicht eine Idee, bei 100 Millionen Bestechung, wie viel denn dann zurückgeflossen sein muss. Und wie viel von dem Staatshaushalt in Griechenland in völlig sinnlose oder sehr schräge oder zumindest zu teure Kanäle geflossen sein muss. Für Infrastruktur, für Bahnen, für Telekommunikationsstrukturen. Nächster Punkt. Extrem hohe Militärausgaben. Das ist aus meiner Sicht, wenn es darum geht, dass die Medien die vierte Gewalt im Lande wären, einer der größten Skandale für die deutschen Medien. Es gibt extrem hohe Rüstungsausgaben in Griechenland. Griechenland ist in der NATO nach den USA der zweithöchste Rüstungseinkäufer, prozentual jetzt natürlich, ne? Griechenland ist extrem klein. Das ist um die 3%. des Bruttosozialproduktes, der Wert, die im Jahr geschaffen werden, die ausgegeben werden in Griechenland für Rüstung. In Deutschland ist es natürlich absolut viel mehr, aber gemessen am Bruttosozialprodukt viel weniger. In Griechenland hat es natürlich den Hintergrund, dass Griechenland mit der Türkei seit Jahrzehnten einen kalten Krieg mehr oder weniger laufen hat. Was jetzt noch auffällt hier dran, ist, dass 2010 absolut der Wert ein ganz bisschen gesunken ist, weil aber das Bruttosozialprodukt in Griechenland gesunken ist, ist sogar mehr geworden. Überall in Griechenland wird massiv gespart, außer im Militär. Und das ist, wo doch die EU und Deutschland den Finger eigentlich drauf haben, zusammen mit dem IWF. Überraschend. Es ist nicht so, dass in deutschen Medien nicht darüber berichtet worden wäre, aber es ist ein Skandal, wie wenig darüber berichtet wurde. Hier in dem Artikel von 2010 steht noch, Paris soll Griechenland Hilfe mit Waffendeals verknüpft haben, Deutschland soll ähnliche Bedingungen gestellt haben, das soll nicht, das war. Das kann man nachlesen in einem sehr guten Artikel von der Welt und in einem Artikel von der Zeit, der jetzt relativ frisch ist. Außenminister Westerwelle war 2010, meinte Griechenland, hat über alles Mögliche geredet, hat unter anderem nochmal gesagt, die griechische Regierung hatte doch mal vor 8 Jahren gesagt, sie würden Eurofighter ordern und was denn jetzt mit dieser Bestellung ist. Da wurde Druck gemacht. Griechenland hat sich zudem, ich meine, 1500 Panzer gekauft, die, wie ich lesen durfte, im bergigen, also im sehr felsigen griechischen Gebiet völlig nutzlos sind, weil man Panzer da halt immer nicht besonders weit kommt. Auch die zum Teil aus deutschen Beständen. Und Griechenland hat sich U-Boote gekauft, hat sich eine wahnsinnige Rüstung geleistet. Und Deutschland und Frankreich haben darauf gedrängt, dass das so bleibt. Haben auf jeden Fall nicht dafür gesorgt, dass es weniger werden würde. 2012 wird der Militäretat in Griechenland nach aktuellen Schätzungen um 18% steigen. Der Sozialetat wird um weitere 9% gekürzt. Das lese ich nirgends in den Zeitungen. Es gab keinen Journalisten, meines Wissens nach, der dazu Interviews geführt hätte. Hier die Anfragen, also die haben das natürlich gemacht, die wurden sehr abschlägig beschrieben. Im Fernsehen habe ich dazu nichts gehört, außer von einem Kabarettisten, der Herrn Brüderle dazu befragt hat. Leider, Kabarettisten erreichen immer ein anderes Publikum. Und Herr Brüderle hat dann, für mich sehr überraschend, gesagt, naja, die Griechen wären ein souveräner Staat, da könnte man nicht einfach reinreden. Das hatte ich anders erlebt vorher. So viel zum Beispiel zum Nationalismus der deutschen Medien. Der Hintergrund ist vollkommen klar. Deutschland, wenn wir jetzt in Frankreich wären, kann man französische Beispiele nehmen. Deutschland ist ein wichtiger Rüstungsproduzent und hat massive Interessen, dass da Sachen auch abgenommen werden. Griechenland ist nach Portugal der größte Einkäufer von deutschen Rüstungsgütern. Ursachen. Die sind in einer gewissen Weise mindestens genauso wichtig, vielleicht noch wichtiger. Und die fassen sich in dieser Grafik zusammen. Wir haben vorhin gesehen, die Griechen verdienen viel weniger pro Stunde. Das ist aber in der Volkswirtschaft überhaupt nicht der entscheidende Punkt. Das ist ja oft in der Globalisierungsdebatte wird verkürzt, die Unternehmen gehen immer dahin, wo es am billigsten ist. Und das ist natürlich totaler Quatsch und ist ökonomisch auch überhaupt nicht sinnvoll. Weil zum Beispiel in Laos oder in Vietnam oder in Bangladesch zwar Menschen viel weniger Geld nur bezahlt bekommen müssen, das aber nicht heißt, dass sie genauso produktiv sind. Und wie produktiv ein Land ist im Verhältnis zu den Lohnkosten, sieht man in Lohnstückkosten. Wie viele Arbeitsstunden müssen in Werte hineingesteckt werden, damit diese Werte dann hinterher herauskommen. Und das ist eine viel entscheidendere Messgröße. Und hier sieht man jetzt auf dieser Grafik, wie sich das in den letzten 15 Jahren entwickelt hat. Was man da de facto sieht, ist, dass Deutschland in den letzten 15 Jahren die Löhne gedrückt hat, auf niedrig gehalten hat und nicht nur in Griechenland, sondern in der gesamten EU sind sie gestiegen. Das hat was damit zu tun, dass Deutschland in den ganzen 90ern ja zum Teil schon gehandelt wurde als auch so ein kranker Mann Europas, das nicht aus der Krise rauskommt also aus der Massenarbeitslosigkeit. Und eine Antwort darauf war, man solle die Löhne senken, Arbeitsverhältnisse flexibler und billiger machen, damit Deutschland wieder konkurrenzfähiger wäre. Das ist auch mit Mitarbeitergewerkschaften auch passiert. Und hat Deutschland sehr viel konkurrenzfähiger gemacht. Das Problem dabei ist, dass da drin steckt, natürlich, dass diese ganzen Sachen, die dann produziert werden, sehr produktiv wie Deutschland ist, irgendjemand kaufen muss. Und Deutschland ist einerseits sowieso exportorientiert, andererseits durch die, also verkauft mehr in der Welt, als es kauft. Und durch die sinkenden Löhne hat sich das ein Stück weit auch noch verschärft. Wenn es jetzt, das ist volkswirtschaftlich Grundschule, wenn es jetzt so ist, dass ein Land mehr verkauft, als es kauft, muss ein anderes Land mehr kaufen, als es verkauft. Muss irgendwo ja wieder reinfließen. Irgendwo muss ein großer Sack sein, der das ganze Zeug eintütet. Das war jahrzehntelang die USA insbesondere, die im riesigen Maße viel mehr, da geht es dann um die Handelsbilanz, mehr reingeholt hat, als es ausgegeben hat. Das konnte sich das aus bestimmten Gründen leisten, konnte sehr viel Kredite aufnehmen. Dieses Verhältnis ist eine Ursache, wenn wir jetzt tiefer in die Finanzkrise und die Ursachen reingehen würden, die das erklären. Deutschland und China waren dagegen große Exporteure, die mehr exportiert haben, als sie eingekauft haben. Das ist aber eben nicht nur in den USA so, sondern es war auch massiv in Griechenland so. Griechenland musste überhaupt nicht. Griechenland hat deutlich mehr importiert als exportiert. Um sich das leisten zu können, mussten die Kredite aufnehmen. Zum Beispiel, um deutsche U-Boote zu kaufen oder deutsche Panzer. Damit sie sich dieses Geld leihen konnten, musste es jemand geben, der welches übrig hat. Und zum Teil waren es deutsche Banken, die wiederum mehr Geld hatten, bei denen Geld gelandet ist, bei denen solche Überschüsse gelandet sind. Das heißt, es war die Situation, dass zum Teil in Griechenland Geld aus Überschussländern ankam, wie Deutschland, die dort genutzt wurden, um zum Teil deutsche Produkte zu kaufen. Wichtig, damit es nicht zu einfach wird, Griechenland ist eben nur so groß wie Hessen, es ist ein sehr kleines Land, also Griechenland sorgt nicht dafür, dass in Deutschland das Wirtschaftswachstum ausbricht, aber es war ein Teil eines solchen Prozesses. Das ist das, wenn es immer über globale Ungleichgewichte mal geredet wird, worum es da geht. Es gibt eben nicht nur Leute, die zu viel kaufen und über ihre Verhältnisse gelebt haben, es gibt auch Leute, die zu wenig kaufen und davon abhängig sind, dass andere ihnen ihr Kram abkaufen. Wenn wir wieder zurückgehen nach 2010, dass Griechenland kurz vor dem Absturz war, war das der Hintergrund. Das war die Situation, vor der das entstanden ist. 2010 war jetzt die Frage, wie man damit umgeht. Es war große Panik, wenn jetzt Griechenland pleite geht, dann gehen ganz viele deutsche und französische und andere Banken pleite, die sehr viel Geld nach Griechenland transferiert haben. Wir haben eine neue Bankenpleitenwelle. Und die Spekulation wird losgehen, welches Land geht als nächstes pleite. Nach Griechenland wird dann auf Irland spekuliert, nach Irland wird auf Spanien spekuliert. Das könnte eine Kettenreaktion erzeugen. Das ist wahnsinnig gefährlich. Griechenland wurde gerettet, unter anderem aus solchen Erwägungen heraus, mit einem Hilfspaket. Dieses Hilfspaket hatte als Ansatz, dass Griechenland Kredite kriegt, unter anderem von Deutschland, also über die EU vermittelt, die sie nur kriegen, wenn sie massiv korrigieren. Vor 20, 30 Jahren hätte man das Strukturanpassungsprogramm genannt. Das sind Sachen, die der IWF auch früher in ähnlicher Weise schon sehr massiv gemacht hat. Klassisch sind Lohnsenkung, Steuererhöhung, Massenentlassung, Privatisierung. Viel davon hat man auch in der Diskussion mitgekriegt. Die Proteste speisen sich daraus, inwiefern dann Gewerkschaften mächtig genug sind. Die sind in Griechenland traditionell noch sehr stark, sowas auch zu verhindern. Und Griechenland, beziehungsweise eben nicht Griechenland, sondern die griechische Regierung, unter anderem mit einem Finanzminister, der vorher für die Bank, was Morgan Stanley oder Goldman Sachs gearbeitet hat, ein Financial Times-Journalist war bei dem guten Mann zu Hause und hat dann in einem Editorial der Financial Times geschrieben, dass es faszinierend wäre, wie viele edle Kunstgegenstände dieser gute Mann hat. Von seinem kleinen Ministergehalt könnte der sich das ja nie leisten, weil der war vorher eben bei einer der Banken, die Griechenland Geld geliehen haben und zum Teil dabei geholfen haben, Griechenland zu verdecken, wie überschuldet sie bereits sind. Der war jetzt Finanzminister und hat erzählt, dass Griechenland über seine Verhältnisse gelebt hat. Diese Regierung hatte also zugesagt. Trotzdem ist in Deutschland immer noch die Debatte und auch heute noch, mein Onkel zum Beispiel, ein Unternehmer, erzählt es regelmäßig, dass die Griechen immer auf Mitleid machen und viel zu wenig sparen. Das ist schlicht und ergreifend Quatsch. Die OECD hat 2011 Griechenland bescheinigt, dass kein Land in der OECD in den letzten 25 Jahren in so kurzer Zeit so viel Geld gespart hat wie Griechenland. Und Deutschland gleich gar nicht. Das sind wieder so Sachen, die werden durchaus genannt, die werden aber sehr viel weniger genannt und sehr viel weniger diskutiert als die neueste These, dass die Griechen immer noch viel zu viel Geld verdienen. Und die Überlegung, was gewesen wäre, wenn Deutschland entsprechend viel gespart hätte 2000 und was hier für Aufstände losgegangen wären, werden erst gleich gar nicht diskutiert. Was daraufhin passiert, ist eine klassische Schuldenspirale. Das kennt man aus den Strukturanpassungsprogrammen der 80er sehr gut. Es wird massiv gespart, dadurch geht die Arbeitslosigkeit massiv nach oben, weil Leute ja entlassen werden. Das hat unter anderem zur Folge, dass sehr viel weniger konsumiert wird. Das Wirtschaftswachstum geht sehr doll nach unten. Hier gehen wir davon aus, dass es ab 2012 überhaupt wieder über Null rüberkommt, was noch lange nicht heißt, dass damit Arbeitsplätze geschaffen werden. Für die Verschuldung hat das zur Konsequenz, dass eben wiederum nicht viel Geld reinkommt. Und hier, das ist eine etwas ältere Statistik vom IWF, die gehen davon aus, dass 2025 Griechenland wieder um 100% von der Verschuldung sein soll. Das ist eine total gegriffene Zahl, 100%, das ist aber das, was Ökonomen als magische Grenze so ein bisschen haben. Das ist eine Schuldenlast, die ist noch tragbar. 100%, also bis 100% darüber geht es nicht mehr. Das ist sehr hypothetisch. Japan hat eine viel höhere Verschuldung. Da hängt es aber immer von der Schuldenstruktur ab. Das ist vor allem eine psychologische wichtige Marke. Das würde aber bedeuten, dass bis 2025 diese Sparprogramme radikal weitergehen müssen. Und die Frage ist dann, wo die Arbeitslosigkeit, aus welchen Quellen die gesenkt werden soll und auf welcher Basis ein Wirtschaftswachstum zustande kommt. Ein klassisches Problem in den 80ern, das dazu geführt, die IWF hatte da einige sehr spezifisch ausgebildete Leute aus, stark geprägt von neoliberalen Denkern, die gesagt haben, das ist der Weg, der zu gehen, es muss gespart werden, we have to get the prices right, die Preise müssen angepasst werden, Leute dürfen nicht zu viel verdienen, Lebensmittel dürfen nicht zu hoch subventioniert werden und so weiter und so fort. Das hat zu dem geführt, was später, nämlich die 80er, als die verlorene Dekade der Entwicklung von Menschen in diesen Ländern eingehen in Geschichtsbücher. Trotz dieser ganzen Entwicklung ist die große Ansage von EU, IWF und EZB, es gibt nicht wirklich eine Alternative dazu. Wir können nicht wirklich was anderes machen als sparen. Letzten Oktober sind trotzdem Schritte in eine andere Richtung gelaufen. Da hieß es groß, Griechenland werden 50% der Schulden erlassen. Eine neue Regelung wird getroffen. 50% der privaten Schulden wurden erlassen. Zu einem Zeitpunkt, als Staaten schon massiv eingesprungen waren und viele Private sich schon ein Stück weit rausgezogen haben. Dieser Erlass ist auch noch nicht abgeschlossen und es ist die Frage, ob alle mitziehen werden und es zeichnet sich jetzt bereits wieder ab, dass es immer noch nicht reichen wird für das, was da gerade passiert. Was haben wir jetzt also gesehen? Wir haben gesehen, dass die öffentliche Diskussion ist, sind die Frauen Griechen, die schuld sind, dass die Daten, die man sich dazu angucken kann, einfach dem widersprechen, dass auch die politische Situation dem widerspricht. Korruption, Militärausgaben und wirtschaftspolitisch ging es da um was anderes, nicht darum, dass Leute zu viel Urlaub machen, Produktivität ist was vollkommen anderes. Aber trotzdem ist plötzlich wieder die Sache, dass die Griechen über ihre Verhältnisse. Und das ist eine sehr spannende Veränderung. War das eigentlich das Bild der Medienlandschaft? Die Banken waren erkannt worden als die Verursacher, nicht mal die Verursacher, sondern die Täter, als die Schuldigen der Krise. Viel davon war sehr oberflächlich, einfach Bankenbashing, die bösen Banker. Die Zeit hat sich, der ist eingefallen, dass die Schuld der Banken zu besprechen ist. Spiegel hat die Schaden gemacht. Viel davon ist auch ein gutes Stück weit Populismus und fragt nicht, auch in welchem Rahmen konnten denn Banken dieses und jenes tun? Welche Gesetze wurden denn erlassen, die bestimmte Sachen ermöglicht haben? Welche Gesetze hat zum Beispiel die rot-grüne Regierung erlassen, damals relativ unbemerkt zum Thema Finanzmarktreformen, die sehr viele Sachen erst ermöglicht haben, die dann später problematisch wurden? Trotzdem war hier ein Fokus darauf, dass offensichtlich die Banken schuld sind. Und einige Mainstreaming gingen auch weiter. Es war plötzlich möglich, über Probleme von Kapitalismus zu reden. Der Spiegel mit einem Titel, warum der Kapitalismus nicht aus seinen Fehlern lernen kann. Da war plötzlich eine Kritik, also überhaupt der Begriff Kapitalismus kam wieder und eine Kritik des Kapitalismus als Struktur kam wieder. Das war 2009 die Situation. Und zwei Jahre später haben wir jetzt dieses Bild. In der Mitte die Bild-Zeitung mit ihrer prämierten Serie mit Vorschlägen zur Wirtschaftspolitik, verkauft doch eure Insel, ihr kleine Griechen. Da steht ein Ersatz drin, wir können es doch so machen, ihr kriegt Kohle, wir kriegen Korfen. Das waren so diese prämierten Vorschläge der Bild-Zeitung. Das ist natürlich jetzt ein Stück, ne, ist sehr polemisch, aber ein bisschen genau hingeguckt. Die Wirtschaftswoche hier, nicht lange her, zwei Monate, da kommt plötzlich wieder diese Idee, heilsamer Druck auf Italien, hohe Zinsen sind heilsamer Druck. Dieselben Akteure, von denen die ursprüngliche Krise ausgegangen ist, sollen jetzt die sein, die die Staaten dazu bringen, dass sie sich anständig verhalten. Und das ist vor allem anderen erstmal interessant. Das ist, also wissenschaftlich ist es erstmal spannend, was passiert hier. Hier hat offensichtlich irgendwie eine totale Verlagerung von der Diskussion stattgefunden. Um die zu erklären, finde ich es sehr hilfreich, sich Antonio Gramsci anzuschauen. Antonio Gramsci, italienischer Kommunist, saß im Gefängnis von Mussolini, also nicht im Gefängnis von Mussolini, im faschistischen Gefängnis, war eine so wichtige Figur, dass die italienischen Faschisten sich nicht getraut haben, ihn zu ermorden und hat in dieser Zeit die berühmten Gefängnishefte geschrieben, in denen er analysiert hat, wie eigentlich eine Gesellschaft politisch organisiert werden kann, wie sich da neue Ideen durchsetzen können. Er hat dieses den Begriff hat da den wichtigen Begriff der Hegemonie geprägt, mit der Idee, dass nicht ein Militär oder eine Staatsmacht oder eine bewaffnete Polizei eine gut funktionierende Gesellschaft lenkt oder beschränkt, sondern dass in einer gut beherrschten Gesellschaft findet Herrschaft über Hegemonie statt. Darüber, dass, wenn ich jetzt hier rausgehe und Leute fragen, warum verstaatlichen wir nicht einfach alle Banken, dass viele Leute noch nie in einem wirtschaftspolitischen Seminar saßen, sagen werden, ja, weil Banken verstaatlich nicht effektiv sind, weil die Privaten das viel besser können. Das ist Hegemonie, dass bestimmte Wirtschaftstheorien, von denen die Leute, die reproduzieren, möglicherweise noch nie was gehört haben, von ihnen aber reproduziert werden können im Straßengespräch. Das ist Hegemonie. Und eine Situation wie die von 2009 ist dementsprechend eine organische Krise, weil für ihn ist praktisch, wenn es gut zusammenpasst in der Hegemonie, sind das organische, das ist eine organische Organisation der Gesellschaft. Und so betrachtet war 2009 nicht der Kapitalismus, stelle ich jetzt als These auf, und dass er zweieinhalb Jahre später noch da ist, würde es vielleicht ein bisschen belegen. Nicht der Kapitalismus war eine Krise, aber eine spezifische Kapitalismusform oder eine Variante des Kapitalismus. Der neoliberale Kapitalismus als hegemoniales Projekt, das auf drei ideologischen Grundannahmen beruht. Über Neoliberalismus und seine Ideologie wird viel geredet, oft laufen da auch so ein bisschen Sachen durcheinander und werden sehr einfach gemacht. Der eine der Punkte ist, Märkte regulieren sich selbst in einem sinnvollen staatlichen Rahmen. Das ist das, was ihn von klassisch liberalen Annahmen ein gutes Stück weit unterscheidet. Es muss eine bestimmte staatliche Ordnung geben, damit Kapitalismus auch gut funktionieren kann. Zweitens, Märkte sind in so einem Rahmen der staatlichen Ordnung, also einer staatlichen Ordnung zum Beispiel von staatlich organisierten Bäckereien, sind private Bäckereien staatlichen Bäckereien überlegen. Die versorgen Gesellschaft besser mit Brötchen. Und drittens, die Ursache, wenn es dann in der Wirtschaft Krisen gibt, ist nicht zu suchen in Märkten, nicht zu suchen in der Wirtschaft, sondern im Staat, der die Wirtschaft falsch beeinflusst, falsch gelenkt, falsche Anreize gesetzt hat. Das sind Grundannahmen, die man bei zum Beispiel Friedrich August von Hayek nachlesen kann. 2008, 2009 war insofern eine Krise des Neoliberalismus, weil offensichtlich die Selbstregulation der Märkte versagt hat. Es gab viele Neoliberale, die gesagt haben, ja, aber das war ja auch völlig falsche Anreizsetzung. Es passt nicht so gut damit zusammen, dass einige deren Helden die waren, die ein paar Jahre davor in der US-Regierung saßen. Also es passt nicht so gut zusammen, wenn neoliberale Prominente den Markt lenken und dann hinterher gesagt wird, eigentlich waren es die, die schuld sind, dass er nicht funktioniert hat. War ein bisschen eine dünne Ausrede. Zweitens haben die Staaten mit Bankenrettung und Konjunkturprogramm klassisch keynesianische Programme gefahren. Der Staat hat eingegriffen. Damals wurde es auch nicht als Bankenrettung diskutiert, in hoffnungsvollen linken Kreisen, sondern als Verstaatlichung. Inzwischen wissen wir, da hat der Staat zum Teil zwar Banken verstaatlicht, aber mit der Absicht, sie hinterher wieder zu reprivatisieren. Also das, aber damals war die Hoffnung, der Staat verstaatlicht Banken, das ist die Kehrtwende. Und nicht nur die Analyse und Kritik und die Rosa-Luxemburg-Stiftung haben sich 2008 und 2009 gefragt, ist das das Ende des Neoliberalismus? Inzwischen wissen wir, das war recht euphorisch und zu früh, aber das war ein Stück weit da die Stimmung. Und die Stimmung hat sich seitdem gedreht. In der Schuldenkrise ist es wieder dazu gekommen, dass neoliberale Argumente und Ideologie populär wurden. Wir kommen wieder dazu zurück, die Staaten haben versagt und müssen durch den Markt sogar noch organisiert werden, sagt zum Beispiel die Wirtschaftswoche. Das ist aber nicht nur in der Ideologie so, sondern auch auf der wirtschaftspolitischen Ebene. Hier sind einige Ergebnisse von EU-Vereinbarungen von dem letzten EU-Gipfel Dezember 2011. Und da wurden einige Maßnahmen getroffen, einige Verabredungen getroffen. Das war der Kontext, in dem dann die Engländer, also eben wiederum nicht die Engländer, sondern die englische Regierung gesagt hat, da machen wir mit. Und diese Beschlüsse sprechen eine recht deutliche Sprache. Erstmal ist die Idee, keine Neuverschuldung über 0,5%, außer in Sonderfällen, also zum Beispiel in Krisenfällen. Das ist eine der ersten Regeln. Also die Schuldenbremse, über die in Deutschland viel geredet wird da transferiert. Zweitens, wenn es doch Neuverschuldung gibt, und das ist der spannendere Teil, was passiert, wenn trotzdem sich Staaten mehr verschulden, dann gibt es eine automatische Verpflichtung mit der EU-Kommission auszuhandeln, wie man davon wieder wegkommt. Kommt also zu einer demokratisch legitimierten Regierung, plötzlich ein Expertenkörper dazu und sagt, so geht es aber nicht und jetzt müssen wir reden. Das war vorher so nicht denkbar. Drittens, die EU darf schon nationale Haushaltspolitik überwachen, das hat sie auch schon getan und hat Belgien noch, bevor sie sich verschuldet haben, gesagt, so wie euer Haushalt gerade ist, geht's nicht, ihr müsst ihn ändern. Belgien hat es auch brav dann so gemacht. Schon vorher wurde beschlossen, dass im Rahmen vom europäischen Stabilitätsmechanismus die EU weitgehende Eingriffsrechte in Sozial- und Wirtschaftspolitik kriegen wird. Wie sich das ausformt, ist im Moment noch nicht so richtig klar, was das de facto bedeutet, weil gleichzeitig gesagt wurde, die Tarifpartner, also Gewerkschaften und Unternehmen, Unternehmerverbände, die normalerweise zum Beispiel Löhne aushandeln, die sollen irgendwie respektiert werden, trotzdem soll die EU auch einen Eingriff da haben. Das ist noch ein bisschen undeutlich. Gleichzeitig gibt es auf deutsche Initiative keine Eurobonds, es gibt kein gemeinsames solidarisches Tragen von Schulden. Deutschland passt es recht gut im Kram, dass wir im Moment praktisch keine Zinsen zahlen, sondern Geld kriegen, wenn wir uns Geld leihen und Griechenland weiterhin eine wahnsinnig hohe Schuldenlast zu tragen hat. Und es gibt keine grundsätzliche Haftung von privaten Gläubigern, wenn Staaten pleite gehen. Das ist ein anderer Punkt, der da drin angesetzt ist. Es soll möglich gemacht werden, dass Staaten überhaupt pleite gehen können, damit sich dieses Griechenland-Debakel nicht wiederholt. Und es steht explizit nicht drin, dass automatisch daran Private beteiligt werden. Da war die Angst vor der Macht von Finanzmarktakteuren einfach zu groß. Was passiert hier? Den Weg, den die EU gerade geht, ist ein klassisch neoliberaler Weg. Statt Finanzmärkte zu versuchen, in den Griff zu bekommen, sollen Staaten diszipliniert werden. Nicht Finanzmärkte, sondern Staaten sollen diszipliniert werden. Dazu gibt es von Hans-Jürgen Urban, Vorstandsmitglied von der IG Metall, einen sehr lesenswerten Artikel, der sagt, wir können diesen Prozess, der da passiert, als eine autoritäre Stabilisierung des Neoliberalismus begreifen. Denn was hier passiert ist, um die Staaten zu disziplinieren, die ein Problem damit hätten, einige von diesen Maßnahmen, zum Beispiel noch mehr Sparprogramme, und jetzt nicht nur in Griechenland, sondern zum Beispiel auch in Belgien, ihrer Bevölkerung zu verkaufen, nehmen die EU-Staaten sich selbst ein Stück ihrer Entscheidungsmacht weg, verlagern das auf unabhängige Experten in der EU. Einer von diesen unabhängigen Experten ist ja zum Beispiel also auf einer anderen Ebene Energiekommissar Böttinger. Da kriegt man so eine Idee, wie solche Experten dann auf solchen Plätzen landen. Das war einfach, wurde ein bisschen ausgekungelt, der war in Deutschland auch ein bisschen überflüssig. Dann kamen sie halt dahin. Das sind dann Leute, die darüber mitentscheiden, wie Belgien kontrolliert werden muss. Jetzt nicht er, weil er ist Energiekommissar, aber das ist ein ähnliches Prinzip. Da sind Leute sehr mächtig und haben nur eine extrem indirekte demokratische Legitimierung. Und gleichzeitig, wenn man hier sauer ist, dann ist immer die Frage, an wen kann man sich denn überhaupt wenden? Wie kann ich jetzt gegen Oettinger protestieren, wenn der eine komische Windkraftregelung macht? Gegen die CDU, die sagen, na, der ist ja unabhängig. Das ist schwierig. Und das ist natürlich bewusst so eingeflammt. EU-Kommissare kann man nicht abwehren. Deshalb nennt es Hans-Jürgen Urban eine Restauration des Neoliberalismus, der in der Krise war. Wie geht man mit der Schuldenkrise um? Indem man die Staaten stabilisiert, indem man sie aber autoritär stabilisiert, keinen Weg versucht zu gehen, indem man die Bevölkerung, zum Beispiel Volksaufstände, wie auch immer, indem man einen gemeinsamen Prozess tritt, sondern es wird gesagt, wenn das und das passiert, dann gibt es einen automatischen Mechanismus, dass die Staaten mit der EU-Kommission sich zusammensetzen müssen und dieses und jenes und welches nicht tun dürfen. Am ehesten Zugang zu solchen Aushandlungsprozessen haben Lobbygruppen, die gut organisiert sind. Das sind normalerweise nicht die Leute, die hier in irgendeinem Viertel in Mannheim leben. Das hört sich jetzt ein bisschen so an, als ob praktisch die Sache schon gelaufen wäre, als ob Neoliberalismus praktisch fertig restauriert ist. Das letzte halbe Jahr haben sie aber eine Idee gegeben, dass es so einfach ja wiederum nicht ist. Es gab massive Protestbewegungen, hier stellvertretend die Empörtenbewegung oben in Spanien, da unten noch berühmtes Foto, Nobody Expects the Spanish Revolution, griechische Proteste und um auch mal aus Europa rauszugucken, die amerikanische Occupy-Bewegung, dann die Zeitung. Es gibt massiven Protest. Viele von denen wissen überhaupt nicht, wo sie damit hinwollen. Das ist mein Eindruck. Also ist da sehr viel noch, es gibt eine Empörung, aber was praktisch konkrete Forderungen ist noch ein bisschen offen. Aber es gibt praktisch es gibt diesen Protest. Und als in Deutschland vor 3 Monaten die Occupy-Bewegung sehr stark war, haben sich Angela Merkel von der CDU und Andrea Nahles von der SPD sehr schnell berufen gefühlt, Reden zu halten, indem sie gesagt haben, sie verstehen diese Proteste sehr gut. Die Leute haben völlig zu Recht Wut und sie fühlen sich auch sehr an der richtigen Stelle, um diese Proteste zu vertreten. Das heißt, jetzt mal von dem zynischen Grundton, der da durchklingt, von diesen Menschen absieht, wenn so Proteste aufkommen, dann haben natürlich Regierungen auch einen Druck zu agieren, wenn sie noch größer werden. Dann sind sie abgeflaut, Proteste kommen aber in Wellen. Das heißt, wenn da solche Protestwellen wiederkommen, wenn in Spanien wieder Hunderttausende auf Plätzen sind, dann haben die eine enorme Macht, Druck auszuüben. Das Kampffeld, das in dieser organischen Krise war, ist also wieder ein Stück weit geschlossen worden durch die neoliberale Restauration, wäre jetzt meine These, ist aber immer noch offen, je nachdem, was sich jetzt in den nächsten Jahren entwickelt, was passiert. Die Krise ist nämlich noch nicht vorbei. Wenn die Krise jetzt fix und fertig wäre, könnte man sagen, gut, es ist praktisch gelaufen, aber die Krise ist nicht vorbei. Und die Frage ist, ob die 50% arbeitslosen Spanierinnen in meinem Alter es dabei belassen werden, zu Tausenden nach Berlin zu fahren, wie ich es im Moment nicht rund erlebe, und da zumindest billigen Wohnraum zu haben, oder ob dann möglicherweise noch eine politische Mobilisierung passiert.
Das war Grundfunk im März 2012 auf Bermudafunk 89,6 und 105,4 MHz. In der heutigen Sendung habt ihr gehört einen Mitschnitt von einem Vortrag von Christoph Ernst mit dem Titel Krise, Protest und faule Griechen, den er am 12. Januar auf Einladung der anarchistischen Gruppe Mannheim an der Uni hielt. Christoph Ernst hat unter anderem politische Ökonomie studiert und arbeitet in unterschiedlichen Kontexten der politischen Bildung zu ökonomischen Themen. Grundfunk hört ihr wieder am 4. Samstag im April und zwar um 18 Uhr. Und Grundfunk nachhören könnt ihr im Internet und zwar auf der Seite grundfunk.blogsport.de.